Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Wir sind jetzt schon gute 2 Wochen zu Hause. Tatsächlich ist mir aufgefallen, dass die Entspannung, die ich mitgebracht habe, meine Ruhe und Gelassenheit ungefähr in voller Gänze 1 Woche da war. Also ich würde sagen, ich bin jetzt noch nicht komplett wieder im Arbeitsleben und vieles ist auch noch sehr viel besser als vor dem Urlaub. Aber ich habe schon gemerkt, dass meine Nerven nicht ganz so lange vom Urlaub gezehrt haben. Das muss ich jetzt so ein bisschen zugeben. Ich habe gedacht, bevor ich euch heute ein bisschen was Wertvolles versuche mitzugeben. Viele haben mich gefragt, wie es uns so geht und wie jetzt gerade auch die Auftragslage ist. Und tatsächlich entspannt sie sich im Moment wieder ein bisschen, auch was die privaten Shootings angeht. Allerdings hatte ich mich jetzt schon mit dem einen oder anderen Kollegen ausgetauscht und wir haben festgestellt, dass im Moment diese Aktionsshootings einfach am besten laufen, was wahrscheinlich dem Umstand geschuldet ist, dass einfach das Geld nicht mehr so locker sitzt, dass man irgendwie 200, 300, 400 € für ein Shooting ausgeben kann. Ich habe ja schon ganz oft gesagt, dass es immer darauf ankommt, was man auch für ein Klientel hat. Ganz klar, wenn man jetzt eher so die besser Verdienenden in sein Klientel rechnet und sowieso schon an die 4-stellige Beträge nimmt für seine Shootings, dann ist das natürlich eine andere Sache. Aber ich sag mal so, in dem normalen Rahmen, wo sich die meisten Fotografen befinden, ist es natürlich einfach schwierig, wer so der Mittelstand und vielleicht auch so die Gehaltsklasse darunter. Wir haben halt alle ein bisschen zu kämpfen mit den immer höher werdenden Lebenshaltungskosten und so. Und man muss natürlich auch sagen, ne, wenn ich mir zwischen Fotograf und Urlaub wählen muss, dann ist das einfach immer so eine Sache. Und ich will jetzt auch nicht schon wieder den 100. Podcast darüber aufmachen, warum wird weniger gebucht und was ist mit den Preisen los und Konkurrenz oder belebtes Geschäft. Also ich möchte jetzt gar nicht schon wieder mit anfangen. Ich wollte euch einfach nur erzählen, dass es im Moment ganz gut ist. Ich habe mir jetzt auch nochmal ein recht preiswertes Modell für den Sommer ausgedacht und da merke ich jetzt tatsächlich, dass es einfach so eine preisliche Hürde zu sein scheint und auch mit der Reichweite zusammenhängt. Also ich hatte jetzt ein paar Mal Angebote gepostet, wenn meine Reichweite auf normalen Stand ist und die ist halt leider nicht besonders hoch. Und sobald ich dann mal ein bisschen mehr Zuspruch auf den Social-Media-Kanälen hatte und dann gepostet habe, dann habe ich auch gemerkt, dass es mehr Leute erreicht hat, logischerweise, und entsprechend auch mehr Resonanz zurückkam. So, also, was ich euch an der Stelle nochmal sagen will, legt euch nicht so viel auf diese Sachen fest. Macht euch nicht so einen Druck. Macht euch nicht so einen Druck mit Social Media und ich muss abliefern und ich muss posten und ich muss Reichweite haben und ich muss dies haben. Es ist einfach super schwierig und ich glaube, je mehr man Dinge probiert, ja, also es ist so eine Sache und ich finde es halt super schade, wenn ihr euch dadurch das Leben noch schwerer machen lasst und wir sollten da vielleicht einfach ein bisschen gelassener bleiben. Jetzt gerade sehe ich auch schon wieder einen komplett neuen Trend, der dahin geht, dass die Leute sich selber so ein bisschen nach vorne stellen, ein bisschen mit sich selber in die Außenwerbung gehen. Das ist nun, wie gesagt, ja überhaupt nicht meins, weil ich immer der Meinung bin, mein Kunde möchte vielleicht sehen, wie ich arbeite. Kann ich ihm auf der Homepage viel drüber erzählen, ne? Ich kann ihm viel erzählen, dass ich Hunde liebe oder Tiere liebe und meinen Job gerne mache. Aber die beste Message ist natürlich immer Mund-zu-Mund-Propaganda, dass jemand sagt, ich war bei der Schick und die macht das echt super und die ist toll mit dem Hund umgegangen. Und ich glaube, was wir auf unserer Webseite so über uns selber schreiben, ist immer eine Frage. Natürlich versuchen wir da möglichst authentisch was wiederzugeben. Wir wollen aber damit natürlich auch den Kunden zu uns locken. Logischerweise schreibe ich da jetzt nichts Schlechtes, ne? Und da wirst du auf jeder Tierfotografie-Seite lesen, dass die Leute Hunde mögen oder Tiere mögen. Und wenn ich dann da reinschreibe, hi, ich bin Nicole und ich esse lieber Käse als Schokolade, das stimmt übrigens nicht, ich bin total witzig und humorvoll und trage im Winter auch gerne mal Ballerinas, dann denke ich mir halt so, okay, welchen Mehrwert hat das denn jetzt für meinen Kunden? Also ich bin da nicht so ganz, mit dieser Art Marketingstrategie bin ich immer noch nicht konform. Also nicht nur, dass ich mich darin nicht sehe, sondern ich finde das für mich nicht passend und das bin auch nicht ich und ich verstehe auch nicht, weiß ich auch nicht, ich habe so im Moment das Gefühl, wenn die Buchungen ausbleiben, versucht man irgendwie alles, jeden Trend aus und was ich jetzt auch ganz häufig lese ist, wenn du das und das willst, bin ich nicht dein Fotograf. Auch solche Dinge finde ich etwas schwierig, formuliert, weil für mich, ich bin, habe ich auch schon 100-mal gesagt, ich bin Dienstleister. Das heißt, der Kunde kommt zu mir und sagt mir, was er will. Und ich kann meinem Kunden nicht aufdiktieren, was ich will. So sehe ich das. Und ich denke, wenn man solche Sachen schreibt, kann das der ein oder andere in den falschen Hals bekommen. Also das heißt, wenn ich völlig unbedarft zum Fotografen gehe und dann sage ich will das und das und ich will, dass es so und so ist. Und natürlich kann der Fotograf mir dann sagen, pass auf, das ist nicht so richtig mein Stil, ich kann das nicht so richtig oder ich arbeite ganz anders, schau mal, was ich mache, ob dir das auch gefallen würde. Ich kann da vielleicht, wenn ich bereit dazu bin, kann ich versuchen, so ein bisschen was in diese Richtung zu machen. Aber nichtsdestotrotz, auf welchem hohen Ross sitzen wir denn heutzutage? Also uns geht's doch allen eigentlich nicht mehr so gut, dass wir sagen können, ich pick mir jetzt die Rosinen raus oder sage zum Beispiel, ab morgen mache ich nur noch Schwarz-Weiß-Bilder, friss oder stirb, lieber Kunde. Entweder gefällt dir das oder ich bin halt nicht der Richtige für dich. Und ich weiß nicht, ob das so die richtige Message ist. Das fällt mir super oft auf. Ich schiebe das jetzt absichtlich vorweg, weil ich da keinen eigenen Podcast draus machen möchte. Aber ich finde solche Sachen bedenklich, also wirklich bedenklich, weil ich finde es nicht kundenfreundlich und ich finde es nicht kundenorientiert. Wenn ich so arbeite, ist das okay. Die Frage ist halt immer, ob ich das so uncharmant irgendwie rausprotzen muss. Also wisst ihr, wie ich meine, ob ich das jetzt wirklich so deklarieren muss? Weil ich finde, was einen guten Dienstleister oder Selbstständigen auch ausmacht, erstmal ist es nicht ausmachen, aber das Erste, was wirklich wichtig ist, ist die Dankbarkeit für seine Kunden. Also ich bin um jeden Kunden dankbar, der heute so und so viel Euro für sein Shooting bei mir lässt, weil die Auswahl ist riesig groß. Und ich freue mich, wenn die Leute zu mir kommen, weil sie sagen, ihnen gefallen meine Bilder. So. Und ich finde, das irgendwie die falsche Message rauszuhauen, zu sagen, ich, meine Shootings kosten halt, ich bin das wert, ich mache wirklich was Wichtiges für dich, das ist gut und schön, das ist alles super, aber ich muss das nicht immer wieder sagen. Also es reicht, wenn ich sage, das ist mein Paket und das bin ich und wenn dir das gefällt, dann buche das. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt irgendwie sage, also ich würde niemals einen Kunden wegschicken, weil ich jetzt sage, weiß ich nicht, du bist nicht bereit, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich sag jetzt, also du hast ein kariertes blaues Hemd an, das gefällt mir aber nicht. Ich shoote alles nur noch in weiß. Ne? Natürlich kann ich als Fotograf eine Empfehlung abgeben. Das ist ja auch eine Art Professionalität. Der Kunde wird mich fragen, was soll ich denn anziehen, was empfiehlst du dir? Sowas macht man auch alles. Das ist gar keine Frage. Aber wenn der Kunde dann nichtsdestotrotz sagt, ich möchte aber dies, das und jenes und es jetzt keinen fotografisch-technisches Problem gibt, das umzusetzen, ja, also dann muss man halt überlegen, bin ich Dienstleister, bin ich Künstler, will wirklich ich dem Kunden vordiktieren, was er zu tun hat? Ich finde das sehr, sehr schwierig und ich habe ja auch schon ein paar Mal erzählt, ich hatte ja eine Zeit lang ganz viele Outdoor-Shootings auch mal den Sommer durch, wo man halt immer schiebt. Und ich habe eine Zeit lang wirklich an mir gezweifelt, was ich falsch mache, weil ich den Kunden gesagt habe dann zum Beispiel, Leute, Sonntag ist keine Sonne angesagt und Sonne macht das super schön und müsst ihr euch überlegen, ob ihr das Risiko wirklich eingeht, dass wir da so einen total dunkel, wolkenverhangenen Tag haben. Ich würde es lieber schieben und und die Leute dann sauer auf mich waren. Das lag dann teilweise daran, dass dann an dem Tag vielleicht doch das Wetter nicht so schlecht war, dass sie der Meinung waren, ich könnte nicht fotografieren, weil man doch immer Fotos machen kann. Es war Scotty leck gerade mein Objektiv ab. Also ihr seht, dass der Kunde sieht die Dinge anders als wir und ich finde das immer ganz, ganz vorsichtig. Und bevor ich irgendeine Ansprache im Social Media an meine Kunden halte, muss ich mir wirklich dreimal überlegen, wie kommt denn das vielleicht bei dem an? Und hat das jetzt wirklich einen Mehrwert, was ich da schreibe? Oder ist das jetzt nur, um mein Ego zu verbessern oder meinen Kollegen zu sagen, wie toll ich das jetzt da mache? Also ich finde, manchmal ist weniger mehr und neutrale Statements besser als aufmerksamkeitsgeile Sachen. Also man muss das, glaube ich, für sich abwägen. Und ich sehe mich da überhaupt nicht drin. Ich muss da auch an meiner Toleranz arbeiten. Also manchmal könnte ich wirklich die Augen verdrehen, wenn ich das sehe, weil es jetzt aktuell wirklich fast jeder auf seiner Webseite hat. Und ja, also so, wie gesagt, ich sehe mich jetzt persönlich dann eher demnächst mal beim Image-Video, was ich über mich auch selber machen möchte, ein bisschen was erzähle, weil das einfach vielleicht was Authentischeres ist, aber mit Sicherheit ist es genauso. Aber ich finde es irgendwie, weiß ich auch nicht, die Bilder sind ja das, was mich ausmachen. Natürlich bin ich als Mensch auch wichtig, aber wie soll man sich selber denn sympathisch darstellen? Außer vielleicht in dem, ja, in einem Image-Video, wo ich selber mal vor die Kamera trete und sage, das bin ich und das ist das, was ich tue. Und ich weiß nicht, ob die Leute interessiert, ob ich lieber Kirsch oder Vanille Marmelade mag. Also ihr wisst, was ich meine. So, jetzt kommen wir von dem Thema weg. Ich habe das, wie gesagt, ja auch schon ein paar Mal angeschnitten. Aber das ist so eine Sache, wie ich jetzt gerade wieder so denke, so hey, ohne Social Media im Urlaub war es auch gar nicht so schlecht. Und ja, ich habe, wie gesagt, überlegt die ganze Zeit, jetzt muss aber wirklich mal nach Urlaub, pipapo und so viel Mist, den ich in der letzten Zeit erzählt habe. Jetzt muss unbedingt auch mal ein bisschen Mehrwert wieder in diesem Podcast. Und das möchte ich jetzt mit dieser Folge endlich mal wieder tun. Und eigentlich wollte ich diesen Teil hier mit der Claudia besprechen. Allerdings muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, Claudia, wenn du ihn hörst, es tut mir furchtbar leid. Wir haben noch was anderes in der Pipeline. Ich brauchte jetzt ein bisschen was mit Mehrwert und mir hatte auch die Tage noch eine ganz liebe Zuhörerin einen ganz tollen Tipp gegeben, worüber ich mal sprechen sollte. Und das werde ich auch in der nächsten Folge machen. Aber ich fange jetzt mal an mit meinen Fotografie-Weisheiten. So, also ich meine, es sind 11 Minuten um, fast 12, da kann man ja jetzt wirklich mal zum Thema kommen. Ich hatte nämlich die Tage mal so überlegt, und da kommen wir jetzt auch gleich wieder auf das, womit ich jetzt so ein bisschen eingeleitet habe. Was sind eigentlich so meine Fotografie-Weisheiten? Ja, Sachen, die man, ihr kennt das, ne? Sachen, die ich gerne vor meiner Selbstständigkeit gewusst hätte. So, das ist natürlich Blödsinn. Das sind alles Sachen, alles ein Reife- und Lernprozess und viele Dinge, da muss man einfach durch, weil sonst wäre man einfach nicht da, wo man heute ist. Und man muss ganz viel ausprobieren, damit man es aus dem Kopf hat. Egal, ob man Scheiß hat oder ob man gewinnt. Also man kann in dem Fall einfach nur gewinnen. Es sei denn natürlich jetzt, euer Risiko ist zu groß. Also ihr müsst euch da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in Vorleistung gehen mit ein paar 1.000 Euro oder so und dafür Kredit aufnehmen oder so. Dann ist es natürlich ein bisschen gefährlich, aber ansonsten kann man ja nur gewinnen. So, und ich habe die Tage mal angefangen und so ein paar meiner Fotografie-Weisheiten aufzuschreiben, über die ich mal mit euch sprechen wollte. Und vielleicht erkennt ihr euch in dem einen oder anderen wieder. Vielleicht ist es aber auch so, dass ihr sagt, ihr seht bestimmte Dinge ganz anders. Ich habe ja gesagt, es ist für jeden mit Sicherheit eine eigene Liste. Und cool wäre es, vielleicht spreche ich deshalb auch trotzdem noch mit Claudia drüber, dass sie auch mal so ein bisschen davon erzählt, was so ihre Fotografie-Weisheiten sind. Weil ich denke, wenn wir das hier mit 10 Leuten aufmachen, bekommen wir nachher ganz, ganz viele Fotografie-Weisheiten zusammen. Ich erzähle euch jetzt mal, was ich meine. Also, erster Punkt ist zum Beispiel, was ich mir sagen würde. Liebe Nicole, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Lass dich nicht so viel beeinflussen von anderen und lass dich nicht so viel unter Druck setzen. Da sind wir jetzt wieder auch so ein bisschen bei der Einleitung vorhin, dass wir dazu neigen, uns von vielen zu, also so unter den, in, wie soll ich das erklären? Gerade am Anfang, dann misst man sich ja auch so ein bisschen, guckt, was machen andere und dann neigen viele dazu, so den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, boah, so toll werde ich sowieso nie, ne? Wenn man sich immer mit den Besseren vergleicht, dann kommt so ein Frust auf und dann denkt man so, okay, da komme ich ja sowieso nie hin und ich bin so unzufrieden mit meinen Bildern. Ob die Bilder jetzt aber zum Beispiel technisch wirklich so perfekt sind, wie wir sie jetzt im Social Media sehen oder so, das kann man ja gar nicht immer beurteilen. So, und selbst wenn, hat jeder von uns mal ganz klein angefangen. Und wenn man sagt, man sollte sich davon einfach nicht so ängstlich unter Druck setzen lassen, sondern einfach sagen, okay, sich so Ziele vor Augen setzen und sagen, okay, ich habe meine 3, 4 Idole in der Fotografie, die finde ich total klasse. Und ich habe ja schon gesagt, wir sollten ja nicht kopieren, wir sollten uns vielleicht ein bisschen inspirieren lassen, aber trotzdem mal bemüht sein, unseren eigenen Stil zu entwickeln. Und dass man dann sagt, ich gehe in diese Richtung, das gefällt mir, aber ich versuche da mein eigenes Ding draus zu machen. Und dann sollte der Anspruch sein, nicht heute, nicht morgen, nicht in einem Jahr, aber irgendwann zu sagen, hey krass, jetzt gucke ich mir die Bilder an und die sind gar nicht mehr vom Jupiter, die sind jetzt nur noch vom Mond. Ne? Also ihr wisst, was ich meine. Man kommt den Zielen näher und irgendwann ist das, was man für unerreichbar hält, gar nicht mehr so weit weg. Und deswegen macht das nicht. Ich habe schon gesagt, wenn euch das nicht bekommt, dann blendet das aus. Oder hinterfragt auch. Also ihr müsst ja nicht sagen, okay, die Bilder sind mega krass, aber die sind bestimmt scheiße, wenn man sich den groß anguckt. Das ist ja nicht das, was ich sage. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und glaubt mir, nirgendwo wird so viel auf die Kacke gehauen, wie im Social-Media-Bereich. Und ich finde es inzwischen auch schwierig, gerade weil ich so ein paar Familien auch folge, die natürlich super viel Geld haben. Die wohnen in großen Häusern, die fahren mit ihren ganzen Kindern in den riesen Urlaub. Es sieht immer alles so harmonisch aus. So. Und ich möchte mit euch wetten, dass die meisten von denen ganz normal auch ihre Sorgen mit sich rumschleppen, so wie wir auch. Und dass die uns oft einfach nur die Sonnenseiten zeigen. Und manchmal finde ich es auch irgendwie inzwischen ein bisschen abgehoben. Ich hatte letztens dieses lustige Video mit der Gender Reveal Party, wo das erste Video war, dass jemand so ein rosafarbenes Auto, so ein Jeep aus dem Karton holte und der nächste dann sagte, okay, bei uns sieht das so aus und dann hatte einer eine Kloschüssel und spülte und dann war dieser blaue Klostein am Färben zum Thema Gender Reveal. Und es ist einfach alles so krass, höher, schneller, weiter und jeder versucht das Gender Reveal und die Baby Party vom Vordermann da irgendwie noch zu sprengen und ja. Und irgendwann kommt dann der Tag, da besinnen wir uns wieder unserer Wurzeln und dann geht das Ganze wieder in die andere Richtung, je weniger, desto besser. Und man muss das nicht mitgehen und man darf das auch mal hinterfragen und ich glaube das nicht. Also Familien, die 3, 4, 5, 6 Kinder haben, da ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, das kann mir keiner erzählen. Also da sitzen nicht alle brav am Tisch ohne Tablet und benehmen sich, also das kann mir keiner erzählen. Sei denn, die Kinder werden geprügelt vielleicht, aber ansonsten funktioniert sowas nicht. Also bei uns ist es nur Ramazamba, bei uns fliegen die Fetzen und niemand, mit dem ich wirklich gut befreundet bin, möchte ich bei uns am Abendessenstisch sitzen haben, weil ich glaube, danach werden die mit uns nicht mehr befreundet. So, also das ist Punkt 1. Das ist sowas, was ich euch gerne mitgeben würde, als die ultimative Lebensweisheit meiner Fotografiebereich, dass ich früher alles angebetet habe, immer gedacht habe, ich komme niemals dahin und das ist auch das, was ich aus vielen Texten lese und von anderen höre und das ist wirklich Blödsinn. Ist schwierig abzuschalten, weiß ich, aber sagt euch das immer wieder. Ja, genau, dann kommen wir zu Punkt 2. Man soll sich nicht so viel ärgern lassen. Jeder hat Leichen im Keller. Da sind wir jetzt aber eigentlich sehr angelehnt an den ersten Punkt, weil das ist, was ich sagte. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und ich glaube, dass selbst die Leute, die gar keine Päckchen zu tragen haben, zum Beispiel im Geld schwimmen und solche Sorgen weglegen, die haben andere Probleme. Also jeder Mensch hat sein Ding. Und man sollte gar nicht anfangen, irgendwie Missgunst zu entwickeln oder, weil, wie gesagt, ne? Das bringt auch nichts. Also das, was wir im Social Media zum Beispiel sehen, das ist alles nicht real. Was im Fernsehen ist sowieso nicht real. Und wir sollten uns so in unserem eigenen Bereich ein bisschen orientieren und auch vielleicht, ja, ein bisschen wertschätzen. Das, was wir haben, was wir erreicht haben, uns mal auf die Schulter klopfen. So, da sind wir bei Punkt 3. Sich selber loben können und zufrieden sein mit dem Wissen, das Beste aus einer Situation gemacht zu haben. Genau, das ist natürlich ganz wichtig. Also wenn wir jetzt so schludrig werden, ne? Also ich gehe jetzt zum Shooting, habe meine Kamera vorher nicht geputzt, den Akku nicht geladen, die Speicherkarte ist voll und ich mache dann einen scheiß Job, logischerweise aufgrund all dieser Komponenten, weil ich geschludert habe, dann kann ich natürlich nicht sagen, ja, das hätte ich jetzt nicht besser machen können, ne? Wenn der Kunde dann motzt, so. Aber ich finde, wenn man zum Beispiel alles probiert hat, wir gehen ja oft so ehrgeizig in ein Fotoshooting, kriegen jetzt zum Beispiel ein Foto von einem süßen Welpen geschickt, der Kunde sagt, oh, ich freue mich voll, wir fahren irgendwo hin, super geile Location, mega Licht. Und dann passiert das ja schon mal, dass wir total enttäuscht sind, weil irgendwas doch nicht klappt. Zum Beispiel, der Hund gar keinen Bock hat und so. Und dann neigt man ja dazu, irgendwie unzufrieden zu sein oder. Und ich glaube, die Kunst ist dann einfach, um diesen Frust gar nicht aufkommen zu lassen oder zu groß werden zu lassen, dass man dann sagt, okay, ich kann jetzt wirklich einfach das machen, was geht und alles andere, das ist fein für mich. Also man muss dann einfach mit dem leben, was man machen kann. Und ich glaube, dann darf man sich auch mal selber loben und sagen, ich habe was Gutes gemacht oder ich habe das Beste daraus geholt, was möglich war. Und dann sollte man nicht traurig sein, sondern dann einfach auch mal sagen, okay, das war super. Oder wir sagen, okay, wenn wir jetzt immer auf die Fotos unserer Idole gucken, ohne mal zu sehen, dass wir uns vielleicht auch im letzten Jahr immens verbessert haben, ja, dann schaut euch halt mal eure alten Fotos an und dann dürft ihr auch mal sagen, mir gefallen meine Bilder und euch mal auf die Schulter klopfen. Und ich glaube, das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass wir das mehr tun, stolz auf uns sind. Und wenn wir nur Kleinigkeiten geschafft haben, ist ganz egal, haut euch mehr auf die Schulter. Klopfen, nicht hauen. So. Ja, also da sind wir jetzt auch. Nächster Punkt ist nämlich noch stolz auf sich sein, wenn man was geschafft hat. Wirklich mal stolz sein. Also so war das bei mir auch in Kroatien. Hättest du mir das vorher gesagt, wie dieser Urlaub startet, wäre ich durchgedreht. Aber ich glaube, es kommen dann auch einfach so Sachen, man sagt, okay, ich war heute jetzt vielleicht nicht die Vorbildmutter, weil ich war viel zu laut, ich habe viel zu viel mit meinen Kindern auch mal geschrien, weil meine Nerven so am Ende waren. Aber ich habe dann abends im Bett gelegen und habe gesagt, okay, wir sind alle durch den Tag gekommen, wir haben alle was gegessen, wir haben überlebt, wir haben es irgendwie überstanden. Und dann habe ich mir auch mal auf die Schulter geklopft und habe gesagt, trotz allem hast du das so gut, es ging gemeistert, auch wenn nicht alles rund lief. Und ne, so, jetzt ergib dich nicht dem, ich habe zu viel gebrüllt, so. Du hast überlebt und das war das Einzige, was heute gezählt hat. Und da muss man dann auch einfach trotzdem mal stolz auf sich sein, dass man Sachen geschafft hat. So, Punkt 5. Sich auf das berufen, was einem dieser Beruf schenkt und warum man das macht, habe ich ja auch schon ganz oft im Podcast gesagt. Nicht für Likes, nicht für Reichweite, nicht zu sagen, oh, ich habe noch einen süßeren Welpen. Es geht nicht immer höher, schneller, weiter. Es funktioniert nicht unendlich. Es wird immer schwerer, es wird immer krasser und es hat nichts mit der Qualität eurer Bilder zu tun. Und bitte, bitte, wirklich macht nicht den Fehler, zu sagen, ich gehe jetzt nur noch danach, was keine Likes bekommt, ist nichts wert oder beruft euch. Warum macht ihr das? Ihr macht das doch, um Freude zu verschenken, weil ihr Tiere liebt, weil ihr Menschen liebt. Und das ist das, worauf wir uns immer wieder besinnen müssen, ja, die schönen Seiten unseres Berufs. Und ich glaube, wenn man sich darüber im Klaren ist, dann wird man vielleicht auch wieder ein bisschen dankbarer für alles und kann den Rest, der vielleicht nicht so schön ist, immer ein bisschen besser ausblenden. So, nächster Punkt. Das ist ein Punkt, da habe ich ja schon drüber gesprochen, der mir persönlich am schwersten gefallen ist. Kritik verstehen und sich selbst hinterfragen. Ungefertigte Kritik lösungsorientiert bearbeiten und nicht an sich heranlassen. Falls euch das Thema interessiert, ich habe irgendwo habe ich einen Podcast dazu gemacht. Wartet, ich suche das mal eben raus. Ja, das war ziemlich am Anfang, das war Folge 7. Da habe ich so ein bisschen Gedankengut, Bild, Stilfindung, Kritik, Ethik und Moral. Und da habe ich, glaube ich, so ein bisschen über das Thema Kritik gesprochen. Und das ist nämlich einfach eine Kunst. Also wir haben wirklich Probleme damit, Kritik zu empfangen oder wir fühlen uns sehr schnell kritisiert und verlieren diese objektive Sicht oder die neutrale Sicht auf Kritik. Das heißt, was man sich wirklich hinterfragt, was ist jetzt gerechtfertigt? Also habe ich wirklich einen Scheißtag gemacht? Habe ich wirklich was Schlechtes gemacht? Und nicht direkt sagen, nein. Ne? Und dass wenn man Kritik bekommt, die einfach nicht stimmt. Also es gibt Leute, denen macht ihr es nicht recht, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Dass man dann trotzdem versucht zu sagen, okay, die hat nicht recht, die Person, aber nichtsdestotrotz muss ich jetzt eine Lösung finden, mit der ich gut umgehen kann und zuletzt vielleicht auch irgendwie der Kunde. Das ist ein Wahnsinnsspagat. Also ich biete gerne meinen Podcast-Hörern an, falls ihr ein Problem mal mit einem Kunden habt und ihr wisst überhaupt nicht, wie ihr das lösen sollt, dann bevor ihr überhaupt impulsiv eine Antwort absetzt, die ihr vielleicht morgen bereut, schreibt mir ruhig. Also ich kann euch gerne helfen. Also ich glaube, ich bin ein super Konfliktlöser in der Sache. Und kann da ganz beruhigend auch einwirken. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele mir auch von ihren Leiden solcher Art schon erzählt haben. Hatten jetzt gerade letzte Woche noch einen Fall. Ich weiß nicht, Christian, ob du meinen Podcast hörst, aber da haben wir ja drüber gesprochen. Und das passiert leider immer wieder, dass wir Kritik bekommen und völlig falsch damit umgehen. Also entweder wütend erstmal zurückschreiben, ohne wirklich drüber nachgedacht zu haben. Deswegen überdenke ich per Schlaf diese Sachen immer. Also einmal drüber schlafen, dann habe ich mich meistens schon so ein bisschen abgeregt, bevor man direkt losblafft. Weil direkt losblaffen, unüberlegt, das bringt keinen weiter. Also ihr habt dann euren Frust von der Seele geredet, aber ihr müsst überlegen, dass ihr irgendeine Einigung am besten mit eurem Kunden finden solltet. Ich bin kein Freund davon, wenn ihr merkt, dass jemand nur des Geldes wegen meckert, dass man dem jetzt irgendwie entgegenkommen muss. Nein, muss man nicht. Aber da muss man sachlich argumentieren und sagen, ne, also freundlich bleiben, professionell bleiben. Sagen, okay, du siehst das so und so, finde ich super schade. Aber ich kann dir erklären, warum das so und so gemacht wurde, warum das so und so ist oder wir haben darüber gesprochen oder. Und ja, ich biete dir an. Also die Möglichkeit hat man natürlich immer, Nachbesserungen oder, weiß ich nicht, einen kleinen Preisnachlass oder irgendeine Lösung findet man. Oder man argumentiert das einfach aus der Welt. Muss man immer für sich ab so ein bisschen abwägen. Also ich bin inzwischen so weit, dass ich sage, ich habe ja diese Zufriedenheitsgarantie. Die tatsächlich, glaube ich, einmal habe ich sie dann nochmal hervorgerufen und habe gesagt, naja gut, wenn du gar nicht zufrieden bist mit deinen Bildern, dann berufe dich doch bitte auf die Zufriedenheitsgarantie. Die ist dann aber auch nicht in Kraft getreten, weil man ja dann die Bilder ja doch nicht wieder hergeben wollte. Also manchmal ist das einfach so, die Leute wollen dann irgendwie was sagen, ne? Und dann muss man sich überlegen, wie gehe ich lösungsorientiert mit dieser Kritik um, aber halt mich da raus. Also ich muss es wirklich von mir fernhalten. Das darf mich nicht traurig machen, das darf mich nicht verletzen, weil da muss man dann einfach sagen, okay, bestimmte Dinge, ne, das gibt einfach Leute, die muss man ihres Weges gehen lassen. So, und da ist es auch nicht traurig, wenn die nicht mehr wiederkommen. So, aber passt immer auf, verprellt euch niemals einen Kunden. So, nächster Punkt, was wird das hier? Eine endlose Story. Genau, sich nicht vom rechten Weg abbringen lassen, weil andere das so machen. Ich glaube, weniger links und rechts schauen, sich auf das fokussieren, ist oft die Antwort. Genau darüber habe ich ja auch schon zu Anfang jetzt gerade drüber geredet. Das hat jetzt aber nicht nur damit zu tun, dass man im Social Media bestimmte Dinge sieht und sagt, okay, die machen das alle so, da muss der Weg ja richtig sein, sondern es ist mehr so ein auch was Coachings angeht und Workshops und so. Keiner kann euch sagen, welche Schuhe euch passen. Und da muss man, glaube ich, immer so ein bisschen sich distanzieren, ne? Und wirklich überlegen, nur weil mir das jemand sagt, heißt das ja nicht, dass das richtig ist. Und nur weil jemandem meine Bilder nicht gefallen, heißt das ja nicht, dass niemandem meine Bilder gefallen. Also da, finde ich, muss man einfach immer so ein bisschen gucken, dass man bei seinem Weg bleibt, ne? Dass man so auf seinem Weg bleibt. Also lasst euch da bloß nicht abbuckeln oder von irgendeinem reinquatschen, der meint es besser zu wissen, ne? Das ist totaler Blödsinn. Und deswegen sehe ich halt die meisten Coaching-Angebote oder die meisten Sachen als so kritisch. Also ich will das auch nicht schon wieder ansprechen, aber viele Dinge, die nicht offen aufgelegt sind und wirklich in die richtige Richtung gehen, sondern euch so ein bisschen in eine Richtung pressen, die ihr nicht seid, da werdet ihr wahrscheinlich nicht glücklich mit. Und das finde ich super gefährlich. So, was haben wir denn noch? Genau, sich nicht vom rechten Weg abbringen lassen. Das gilt übrigens auch für andere Dinge, ne? Nicht nur für die Fotografie. So. Nächster Punkt. Punkt Nummer 8. Immer an sich arbeiten in Sachen Qualität, aber realistisch bleiben. Ja, das ist schon das, was ich sagte. Also man soll stolz über seine Erfolge sein, aber man sollte nie aufhören, sich zu verbessern zu wollen oder zu verändern, vielleicht auch zu verändern zu wollen. Also Stillstand, ne, das ist halt immer schlecht. Und ich erzähle ja immer wieder von der Geschichte, als ich meinen Mann kennengelernt habe, wo ich auf die immer gleiche grüne Wiese gegangen bin. Da gab es das noch nicht so mit Social Media Aktion, Lavendel, Dieser, Bungster, sondern da war das einfach so. Ich bin immer auf die gleiche Wiese gegangen, im Sommer, im Winter, im Herbst, ganz egal, und habe immer die gleichen Bilder abgespult. Und das ist natürlich der Tod der Kreativität. Sicher ist das ein Sicherheitsnetz, weil man weiß, okay, wenn ich da hinkomme, dann passiert mir nichts. Aber, also ich weiß, da kann ich immer hin oder, aber das ist halt ein großer Bestandteil unserer Arbeit, Location Scouting, wir haben in einem Teil darüber geredet, worauf es da ankommt. Also da könnt ihr auch gerne mal in mein YouTube-Video gucken, Locations finden mit ChatGPT. Da habe ich nämlich darüber gesprochen, dass worauf es bei einer Location ankommt. Und dieses Location-Scouting ist einfach super zeitintensiv und mega, mega ätzend. Aber da könnt ihr gerne mal reinhören, aber das gehört halt alles mit dazu. Diese Bequemlichkeit oder dieses mit seinen Bildern zufrieden sein und sich auf dem auszuruhen, was man hat, das ist in der Fotografie dann einfach ein Stillstand und der ist nicht gut. Also seht immer zu, immer weiter, immer besser, immer. Ich habe eben gesagt, da gibt es natürlich Grenzen, klar, aber man sollte nie sich zurücklehnen und sagen, so, jetzt habe ich das gefunden, sondern dann immer gucken, kann ich vielleicht noch irgendwie mal ein anderes Objektiv ausprobieren oder hinterfragt eure Bilder, guckt da wirklich rein, schaut euch die in 100% an, nicht nur klein auf dem Monitor und guckt, sind da vielleicht Farbsäume, war die letzte Bearbeitung wirklich sinnvoll, sind die Bilder jetzt wirklich schärfer oder probiert mal Sachen aus, mal neue Regler im Lightroom und Photoshop benutzen, schaut euch mal ein paar Videos an, also ich habe inzwischen auch angefangen für ganz viele Dinge, meistens sind es ja Fehler, die man macht, nachher ausbügeln will, gerade in der Videografie, bei YouTube mir so Videos anzuschauen. Und dann merkt man, ach, es bleibt immer wieder eine neue Sache hängen, die man vielleicht in seinen nächsten Arbeitsläufen integriert. Und da gehören natürlich auch Coachings zu, also definitiv ein Punkt. Die Frage ist immer, dass man sich gut weiterbildet. Das muss nicht unbedingt immer ein Coaching sein, sondern das kann auch einfach mal ein Portfoliotag sein, sich mit Kollegen austauschen. Es bleibt so viel hängen in Gesprächen, zusammen spazieren gehen, TFP-Shooting zusammen machen oder. Das kann immer was bei rumkommen. Und ich glaube, wenn man seinen Weg nur alleine geht, was ich jahrelang gemacht habe, und mich wenig mit Kollegen ausgetauscht habe, was jetzt nicht an meinen Kollegen lag, sondern einfach, weil ich manchmal ein bisschen doof bin. Man profitiert davon, wenn man es tut. Also man geht seinen Weg dann einfach etwas langsamer, wenn man ihn alleine geht. Und es ist echt schön, sich auszutauschen. Und ich habe ja schon ganz oft gesagt, alleine durch das Fotografieren mit Tanja habe ich mich nochmal angespornt gefühlt und auch durch die Gespräche mit Claudia Rahlmeier, also ich sage jetzt einfach nur was 300 Millimeter, ich gesagt habe, ja, ich mag die Fotos, die das macht, aber ich komme damit nicht so richtig klar. Und wenn man es nicht macht und sich nicht zwingt oder man zwei Kollegen hat, die immer sagen, mach es, dann dann bleibt man halt auf seinem Weg hängen, ne? Und manchmal muss man dann wirklich nachträglich eingestehen und sagen, ja, ihr habt ja recht gehabt, so. Ja, also das kann auf jeden Fall auch immer was bringen. So. Und wirklich hinterfragt eure Qualität, ne? Niemals sagen, ja, das passt schon, sondern wirklich reingucken. Es gibt nichts mehr als das, was auch bei dem Bildarchiv immer wieder eine Story ist, dass ich super schöne Bilder geschickt bekomme und die auf Bildschirmgröße sehe und sage, wow. Und wenn man reinguckt, dann einfach sehe, okay, die sind per Bearbeitung einfach zu krass, also durch die Bearbeitung überbearbeitet, ihr wisst, was ich meine, das ist einfach zu viel, dann pastellig geworden, nicht mehr wirklich scharf, die sind total überschärft, also ein Bild, was vorher nicht scharf war, das sieht jetzt auf Bildschirmgröße scharf aus, aber es ist es einfach nicht. Und wenn man das genau hinterfragt, und da passt es ja wieder genau in den Punkt, das ist nicht alles Gold, was glänzt, alles, was ihr seht, ist nicht perfekt scharf. Und und genauso kann man halt auch sagen, diese Leute, genauso wie ich das früher auch war, betriebsblind werden, weil sie sich nicht genug hinterfragen. Warum auch? Es ist ja nicht notwendig, sich so zu hinterfragen. Solange nicht 10 Kunden sagen, hör mal, ich habe das Bild jetzt in groß an der Wand, das ist ja gar nicht scharf und der Kunde sieht es nicht, aber es sollte euer eigener Anspruch sein. Weil ich muss immer sagen, wenn ich auf Weiterbildungen früher gehört habe, ja, das sieht der Kunde ja nicht. Wo ich sage, ja, aber ich sehe es. Ich sehe es, dass das Bild eine 4000er ISO hat und total grummerig ist. Oder ich sehe aber, dass das nicht perfekt scharf ist. Und das muss euer eigener Anspruch sein, ne? Natürlich, 5 Grad sein lassen, ne, gar keine Frage mal, nicht immer zu pingelig sein, aber manche Dinge muss man regelmäßig hinterfragen. Und ich finde, gerade wenn man in der Anfangszeit seinen Bildbearbeitungsstil immer noch mal ändert, muss man immer mal wieder auch sagen, okay, ich guck's mir noch mal ganz genau an. Ich gehe mal auf 100%, ich zoome mal rein und guck mir mal an, ob ich zum Beispiel, wenn ich jetzt den Hintergrund absofte, ob ich jetzt wirklich sauber an den Hundehaaren lang gearbeitet habe, ob das irgendwo Farbsäume gibt, ob das irgendwo rausbricht, ob schwarzes Fell vielleicht wirklich noch schwarz ist oder ob da irgendwelche Farbstiche drin, also Farbstiche sind mein Thema, ne? Manchmal liebe ich auch Farbstiche einfach, dass ich es gänzlich ausblende, dass der Hund eine andere Farbe bekommt, aber Farbstiche sind echt so ein Ding, also gerade bei schwarzem Fell, da wäre ich jetzt zum Beispiel der völlig falsche Ansprechpartner, da ist die Nathalie die Königin, aber also das ist zum Beispiel so ein Riesenthema und ja, oder so Farbharmonien, also Farben, die zusammenpassen und so weiter. Und weil ich halt sehr, sehr wenig auch mit diesem Color Grading mache. Und ja, also da bin ich raus. Das seht ihr wahrscheinlich auch an meinen Bildern. Da stehe ich auch zu. Da bin ich raus. Da entscheide ich einfach so nach meinem Bauchgefühl und nicht nach dem, was vielleicht richtig oder falsch ist. Und ja, also das ist definitiv eine Sache, wo man sich ein bisschen hinterfragen muss. Schärfe, ne? Sitzt der Fokus wirklich im Auge oder ist er doch vorne auf der Nase und ich kann das nur retten? Also solche Dinge muss man sich einfach immer nochmal angucken. So, ja, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, ne? Also jeder Punkt auf meiner Liste hat ja ein Ja, aber auch ein Nein. Also ja, macht das, aber nicht immer. So ist doch der nächste Punkt. Punkt 9. Wir sollten öfter ins kalte Wasser springen und uns trauen. Das stimmt, aber nicht in allen Dingen. Ich habe das gerade noch mit einer Kollegin im Austausch. Ich hätte mich nie selbstständig gemacht oder ich hätte nie Gewerbe angemeldet, wenn ich gewusst hätte, was da alles kommt. Und da sind wir wieder bei diesen gefährlichen Coaching-Strategien. Mach doch einfach. Trau dich doch. Komm doch aus dir raus. Hau doch einfach rein. Das wird schon. So, ich habe es auch gemacht. Deswegen, bei mir ist es gut gegangen. Aber ich glaube, dass es für ganz viele, wenn man es so einfach darstellt, nicht funktioniert. Und Selbstständigkeit ist alles, aber gar nicht einfach. Und wenn ihr nicht das ultimative Ding habt, dann wird das auch ganz harte Arbeit sein. Aber was uns ja oft davon abhält, wieder uns zu entwickeln, sind Dinge, die uns davon abhalten, weil wir Angst haben, weil wir glauben, dass wir was nicht können. Und ich kann euch wirklich von vielen Rückschlägen erzählen. Ich hatte das jetzt gerade noch vor gar nicht langer Zeit, dass ich mich auf einem nicht sicheren, ich werde das jetzt nicht weiter aus, ich bin da, ihr wisst, ein total offen und ehrlicher Mensch, aber aus gewissen Gründen werde ich das jetzt nicht, wie ich sonst mache, wirklich euch jeden Fall dazu beschreiben. Aber ich werde euch grob sagen, dass mir das auch passiert. Ne? Wenn man dann in einen Bereich geht, der einem noch nicht so vertraut ist und denkt, ich kann das schon, ich schaffe das schon. Und man aber immer auf seinem festen, wie ich schon sagte, festen Weg bleibt und euch dann so aus der Komfortzone gelockt werdet und meint, es ist alles tutti. Und da hatte ich einen Blackout. Das habe ich lange nicht gehabt, aber ich war völlig überfordert mit der Situation. Und dadurch, dass gerade mitten im Shooting ganz viele Leute und alles auf mich eingewirkt hat und also es war ein anspruchsvoller Termin, es war, alles ging rauf und runter und ich habe das wirklich lange nicht gehabt, aber ich hatte echt einen Blackout, ne? Und das ist prinzipiell gut gewesen, dass ich ins kalte Wasser gesprungen bin und gesagt habe, wir machen das, wir ziehen das durch. Aber manchmal, das habe ich jetzt auch wieder daraus mitgenommen, muss man einfach echt, man kann nicht ehrlich sein, man kann nicht zu dem Kunden sagen, können wir mal kurz Pause machen. Ich muss mal 5 Minuten Pause für mich haben, weil ich habe gerade gar keinen Plan, was ich hier mache. Aber mal sagen, hör mal zu, wir müssen mal kurz 5 Minuten Pause machen. Und wenn ich nur sage, ich muss mal auf die Toilette, was ja immer legitim ist oder so, um mich zu sammeln, um zu gucken. Und diesen Punkt habe ich verpennt, weil ich der Meinung war, ich könnte innerhalb des Shootings meine Probleme noch irgendwie lösen. So, und deswegen sage ich, ins kalte Wasser springen ist gut. Man kann nicht immer im Vorfeld in jedem Bereich eine Sicherheit haben. Also ich sehe mich auch noch, früher habe ich viel in dunklen Reithallen geshootet, Turniere und Pipapo. Und ich sehe mich heute noch da stehen, den ganzen Tag probieren, wie ich es denn jetzt doch noch ein bisschen besser hinkriege mit noch weniger ISO. Und heute würde ich in die Halle gehen und sagen, okay, ich stelle einmal die Kamera ein und weiß, okay, das kann ich aufhellen, das kann ich abdunkeln. Und der Rest, ja, es geht halt nicht besser so, fertig. Früher hat mich das in den Wahnsinn getrieben. Man hat immer und immer und immer wieder gemacht und konnte dann durch diese ganze Umstellerei einfach keine soliden Ergebnisse vorweisen, weil die Hälfte der Fotos war einfach unscharf, weil man meinte, man könnte sich ja noch ein bisschen Belichtungszeit sparen. Oder weiß ich nicht, die Pferdenase war scharf, der Rest aber nicht. Also es ist ein super schwieriges Thema und den Weg kann euch natürlich keiner nehmen. Manchmal muss man ins kalte Wasser springen und ich finde, man kann sich das irgendwie so angenehm vorbereiten, wie man will. Ne? Also ihr könnt euch so einen Neoprenanzug dabei anziehen und ihr könnt ganz vorbereitet an der Stelle reinspringen, wo ihr ungefähr wisst, wie tief es ist. Aber im Endeffekt bleibt es der Sprung ins kalte Wasser. Und natürlich kann man verlieren, aber man kann auch ganz viel gewinnen. Und wenn man nur eine Erfahrung mitnimmt, ne? So wie ich manchmal dann wieder so weiß, okay, beim nächsten Mal muss ich ein Timeout brüllen, wenn ich überfordert bin, weil ich es nicht immer geregelt bekomme. Und ja, also deswegen, man nimmt immer was mit. So. Ja, zu dem Thema, als ich die Liste geschrieben habe, habe ich ein ganz cooles Video gesehen bei YouTube. Da ging es nämlich um die Dankesrede von Lady Gaga, die ja einen Oscar bekommen hat für ihre Rolle mit dem Bradley. Ihr kennt ja diesen, wie heißt der denn nochmal? Ihr wisst es auf jeden Fall, mit diesem tollen Song. Und die hat nämlich dann gesagt, man kann alles schaffen, wenn man will. Man muss nur hart dafür kämpfen. Und diese Rede, die hatte sich, ich hatte direkt Gänsehaut. Das war so krass, so emotional, weil sie halt gesagt hat, das war wahnsinnig viel Arbeit, aber sie hat es geschafft und sie hätte nie gedacht, dass sie das mal schafft. Und da musste ich ihr eigentlich recht geben, weil ich glaube, alles, was wir wollen, also wenn du dies heute sagst, ich will morgen Hochzeitsfotograf werden oder ich will Modefotograf werden, Wildlife-Fotograf werden oder. Ich glaube, dass es keine Grenzen gibt, außer der eigenen Angst und dem eigenen Schweinehund vielleicht, weil du musst hart dafür kämpfen und du musst fleißig sein. Aber ich glaube, wenn du das alles mitbringst, mit der Bereitschaft wirklich zu sagen, ich würde alles dafür tun und ich würde hart dafür arbeiten, dann wird man das auch schaffen, mit Sicherheit. Schafft man wahrscheinlich viel, viel mehr, als man für möglich hält. Und ja, ich habe hart gearbeitet für meine Selbstständigkeit zu einer noch ganz anderen Zeit. Ich würde heute sagen, es ist nicht mehr so einfach. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel unbedingt meinen Job an den Nagel hängen will und morgen Fotograf werden will und mich ein bisschen flexibel halte am Anfang, mit guten Standbeinen abgesichert, mit dem Bestreben, ständig mich zu verbessern, Nachtschichten einzulegen, auch wenn es nicht immer vielleicht gesund ist. Aber ich will das unbedingt, dann schafft man das auch, ganz bestimmt. Aber es ist nicht easy going. Das glaube ich nicht. Also das, wie gesagt, das trifft unter 1000 Leuten ein. So, wir haben noch ein paar Punkte. Nächster Punkt. Sich das Leben einfach machen, wo es geht. Programme etc. Nicht stur an Altem festhängen. Ja, da spreche ich natürlich mich selber an, weil ihr wisst, ich habe sehr, sehr lange mit ganz schlechten Programmen gearbeitet und habe immer wieder gesagt, ja, ich weiß, ich muss Lightroom machen, aber meistens hat es einen Grund, warum 95% aller Fotografen mit irgendeinem Programm arbeiten. Und genauso ging es mir auch mit dem Premiere von Adobe, dass ich gesagt habe, ich kann das auch mit einem anderen Programm schneiden. Ja, klar, kann man alles. Und es gibt auch Alternativen zu diesem Programm, gar keine Frage. Aber ich hatte halt ein Programm, was auch damals viel Geld gekostet hat. Und ich habe gedacht, es muss ja halt damit gehen. Und alle anderen arbeiten mit Premiere, aber das wird auch mit dem Programm gehen. Und genauso war das auch mit dem Buchhaltungsprogramm. Ich habe halt ein Programm gehabt, was ich immer hatte. Warum auch ein anderes nehmen? Ja, und manchmal wirklich, wenn ich überlege, wie dumm ich war, dass ich jahrelang nicht mal geguckt habe, ob es vielleicht eine bessere und schnellere Alternative dazu gibt. Ja, also ziemlich dumm war das. Und deswegen, macht euch die Arbeit so leicht, wie es geht. Und wenn ihr zum Beispiel hingeht und jedem Kunden eine schöne E-Mail mit an die Hand geben wollt oder Informationen, zum Beispiel, ich habe früher mal bei den Hochzeitsberatungen immer alles so runtergerattert und habe denen erzählt, das finde ich wichtig, das finde ich wichtig, das finde ich wichtig. Heute würde ich so einen schönen Ratgeber runterrattern. Ich würde den einmal schön formulieren. Ich würde da auch weiterhin in den Gesprächen drüber sprechen. Aber ich würde doch dem Kunden das mitgeben und sagen, guck mal hier, das sind so meine Tipps für dich. Also zum Beispiel, wie lange gestalte ich die Hochzeitsreportage? Was mache ich, damit die Leute in der Zeit keine Langeweile haben? Welche Gruppenbilder sind wichtig und. Ich habe natürlich durch die ganzen Hochzeiten so viel mitgelernt und gemacht, das ist doch klar, ne? Das würde ich einen schönen Hochzeitsguide draus machen und würde den meinen Leuten ausgedruckt auch mitgeben. Aber hinterher ist man immer schlauer. Aber vereinfacht euch das. Wenn ihr merkt, dass ihr bei jeder Beratung den gleichen Stoß labert, dann schreibt den doch einfach auf. So. Und das war jetzt zum Beispiel durch mein Kreativmanagement, weil ich immer copy-paste diese ganzen Infotexte. Also das sind wirklich lange Infotexte. Wer jetzt also sagt, ja, bei mir ist das alles super persönlich und individuell. Ja, das könnt ihr machen. Wenn ihr für ein Shooting 800 Euro nehmt, dann würde ich das auch erwarten, dass der Fotograf sich da hinsetzt und mir keine vordiktierten Floskeln irgendwie vor den Latz ballert. So, wenn ich aber ein Aktionsshooting mache für 100 Euro und ich habe 10 Kunden an dem einen Tag, dann brauche ich ein Programm, wo ich diese 10 Kundendaten eingeben kann und wo ich jedem Kunden schön abarbeiten kann. Das spricht ja nicht daraus, dass ich vorne nicht doch einen schönen Satz nochmal individuell auf den Kunden anpasse und dann sage, und hier meine Standardinfos, das ist doch nicht schlimm. Aber ihr könnt doch nicht, weil ihr vergesst dann Sachen, dann schreibt ihr dem einen dies, beim anderen das. Man lernt doch bei jedem Prozess dazu. Ach Mist, der Kunde hat das erfragt, ja, das hätte ich vielleicht auch mit drin haben sollen. So, und ich schreibe das dann immer in meine Standard-E-Mails. Für mich ist das eine Riesenerleichterung. Es ist ja nicht für jeden was, aber für mich ist das super. So. Und deshalb macht das wirklich Sinn, sich mit Kollegen auszutauschen, zu sagen, hör mal, was benutzt du denn für ein Managementprogramm oder was benutzt du denn für ein Buchhaltungsprogramm, sich das mal anzugucken und dann nicht zu sagen, so wie mein Mann, ich habe aber seit Jahren das und das ist viel einfacher, wo ich mir denke, ja, für dich, aber für die Buchhaltung wäre es einfacher, du hättest ein anderes Programm, sei doch nicht so stur, na, dann ist es natürlich schon viel, viel cooler, wenn man nicht an seinen alten Dingern festhängt, sondern lieber einmal sage, ich tausche jetzt. Das sagt übrigens die, die seit Dezember einen neuen Rechner unter dem Schreibtisch stehen hat, weil ich zu faul bin, meinen Rechner umzukopieren. Aber gut, ist ja auch eine Liste für mich, ne? Also wirklich mal Dinge machen. So, die nächste Punkte. Meine Meinung sagen, wenn es zu viel wird, bei Shootings, wenn es durcheinander ist, wenn es hektisch ist und so weiter. Ja, also das ist auch eine Sache. Da muss man tatsächlich manchmal man muss ein bisschen Chef. Ich glaube, das kann ich seit den Hochzeiten, weil ich das ja gewöhnt bin, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine 10er Männergruppe oder 15er Männergruppe aus dem Fußballverein unter den Männern war, mit Bräutigam, die dann da lustige Fotos machen wollten, dass man sich auch mal durchsetzen muss. Dass man sagen muss, so Jungs, jetzt habt ihr genug gealbert, jetzt macht ihr das, was ich euch sage. Punkt. Und da habe ich das, glaube ich, gelernt, weil vorher war ich immer sehr, sehr schüchtern, da hätte ich mich sowas nicht getraut. Aber dass man wirklich sagt, ich bin der Chef und ich sag euch jetzt, was ihr zu machen habt. Und da muss man dann halt auch schon mal wirklich sagen, zum Beispiel, ich merke, mein Model wird nervös, weil dahinter drei Mädels stehen, die kichern. Ne? Habe ich ganz oft am Reitstall. Ja, die Freundinnen gucken zu. Ich merke, mein Model wird nervös. Sie gucken alle zu. Das Pferd macht nicht mit. Dann gibt es eine Möglichkeit, ihr geht zum Model und sagt, gehen die dir auf den Sack? Soll ich die wegschicken? Erstmal fragen. Wenn das Model dann sagt, nee, ist okay, gut, kann man es lassen. Ich mache es meistens so, ich drehe mich zu den Mädels um und sage, kommt, hey, mich stört das hier. Dann schiebe ich die Schuld so auf mich, ne? Und dann sage ich, pass mal auf, mich stört das bei meiner Arbeit. Das Model ist gehemmt, ich könnte mich auch nicht fotografieren lassen, wenn dahinter drei dahinter stehen oder so, ne? Das geht halt nicht. Und dann schickt er die halt weg. Kein Problem, ne? Also da müsst ihr darauf achten. Oder wenn am Set einfach so durcheinander, laut und. Ihr seid der Chef, dann sagt ihr so, passt auf, dann muss man auch nicht sagen, dass das von euch erwartet wird. Ihr müsst euch auf euren Job konzentrieren. Und wenn ihr in eurer Konzentration gestört werdet, dann ist das auch professionell zu sagen, es ist mir gerade zu viel. Wir müssen nochmal durchatmen, wir müssen das besprechen. Das ist mir zu durcheinander. Also da muss man auch an sich arbeiten, einfach zu sagen, zum Beispiel habe ich das bei Hunden ganz oft, dann wenn die Frauchens und Herrchens super nervös sind, dann kommen die ins Studio und Bello, mach doch mal Sitz und jetzt gib doch mal eine Foto und jetzt mach doch mal dies. Und dann sage ich immer so, ganz entspannt. Ne, Tricks zum Schluss, lass den Hund erstmal ankommen, machen ganz entspannt, wir fragen nicht zu viel ab, wir machen erstmal nur, was der Hund will. Und dann müsst ihr so ein bisschen die Nervosität lesen und dann auch aus der Person so ein bisschen rausarbeiten können. Und da gehört es dann halt auch zu, dass man sagt, pass mal auf, ich glaube, du überdrehst gerade den Hund, lass ihn mal ein bisschen runterkommen. Ne? Kann man immer nett formulieren, kann man liebevoll formulieren, das lernt man mit der Zeit. Aber das ist wichtig, dass ihr das sagt, wenn es euch nervt. So, das ist auch der nächste Punkt. Du bist Chef, sagst, was geht und was nicht geht. Nicht zu schüchtern sein. Spring über deinen Schatten. Das heißt aber auch, dass wenn ihr zum Beispiel bei einem Businesskunden steht und der Kunde euch sagt, ich will jetzt aber dies, das, jenes, dass ihr dann sagt, das ist schön, aber das geht so nicht. Ne? Also Beispiel, was ich ganz oft habe, ich stehe beim Shooting und die Leute zeigen mir dann irgendwie Sonnenuntergangsbilder am Meer, wo ich dann denke, ja, wie soll das denn funktionieren? Also ich sage dann halt, ja, ich kann dir das und das und das machen, die Pose, pipapo, aber mit dem Sonnenuntergang, es wird jetzt halt gerade schwierig. Ne? So, also ne, muss man ganz klar kommunizieren, was geht und was nicht. Du bist der Chef. Nichtsdestotrotz, der Kunde König, aber du bist Chef. Also muss man nur klar kommunizieren. So. Ja, großer Tipp von mir. Geld auf die Seite legen, weil es manchmal schwierig wird. Reserven schaffen schützt vor Engpässen. So, das ist definitiv ein Tipp. Und da sprechen wir jetzt mal über den größten Genickbruch für Selbstständige. Was, glaube ich, vielen nicht klar ist, wollte ich auch mit Claudia nochmal für euch ein bisschen auseinanderdröseln. Sobald man nämlich anfängt, mit seinem Gewerbe oder seiner Selbstständigkeit Geld zu verdienen, richtig Geld zu verdienen, kommt man manchmal in ein großes Problem. Also am Anfang startet ihr und habt meistens ja noch mehr Ausgaben als Einnahmen. Dann hält sich das alles die Waage. Dann macht ihr immer mehr Gewinn. Und dann, weiß ich nicht, sind das mal 5.000, mal 10.000, mal 15.000 Euro. Und irgendwann kommt ihr dann in einen Bereich, wo ihr einkommensteuerpflichtig werdet. Und jetzt sage ich mal als Beispiel, das kennt wahrscheinlich jeder Selbstständige, also mein Mann kennt das, ich kenne das, ganz viele Kollegen, mit denen ich mich schon ausgetauscht habe, haben mal darüber gesprochen. Jetzt passiert Folgendes. Deswegen ist Geld auf die Seite zu legen immer super wichtig. So. Wir können ja nicht unser Einkommen so genau planen. Also bei mir ist das auch so, ich habe Monate, da verdiene ich fünfmal so viel wie an anderen Monaten. Und manchmal bleibt halt so gut wie gar nichts übrig, deswegen muss man immer gut haushalten mit seinem Geld. Und jetzt kommt dann der Punkt, ich erkläre das jetzt mal anhand von Jahreszahlen. Jetzt kommt das Jahr 2020 und ich habe das erste Mal einen mega großen Auftrag. Richtig viel zu tun. Ich habe kaum noch Abschreibungen in der Pipeline. Also ihr wisst, wir müssen einen steuerlichen Podcast mal machen. Aber ihr als Gewerbetreibende, ihr wisst das. Ihr habt eine neue Kamera gekauft und dann müsst ihr den Betrag über mehrere Jahre abschreiben. Und natürlich habt ihr irgendwann ganz viel in der Pipeline, was ihr abschreibt. Und irgendwann sind die ausgelaufen, die Sachen. Das heißt, ihr fangt jetzt nicht mehr mit Minus im Jahr an, sondern ihr fangen schon direkt mit Plus an. So, und wie dem auch sei, ihr habt so gut verdient, jetzt habt ihr auf einmal, ich sag mal, 45.000 Euro Gewinn gemacht. Ich sag jetzt einfach mal eine Zahl. So, bis dato hattet ihr immer 15.000 oder 20.000 Euro, vielleicht habt ihr gar keine Einkommensteuer bezahlt, vielleicht habt ihr ganz wenig verdient. Also ich müsste jetzt nochmal genau reingucken, ab wann man Einkommensteuer bezahlt. Ich glaube, das fängt bei 18.000 Euro, fängt hier eine Liste an. So, und jetzt sagen wir mal, also als Beispiel, ihr habt jetzt bisher mal nur 15.000 Euro Gewinn gemacht. Und 2020 habt ihr voll reingehauen, da habt ihr, ich sag jetzt mal, 48.000 Euro Gewinn gemacht. So, ich will euch nur mal ein paar Zahlen erzählen. So, und dann gebt ihr eure Steuer ab und seien wir mal ehrlich, manchmal hat man die Einkommensteuer dann gar nicht mehr so auf dem Schirm, weil man vielleicht 5, 6, 7, 8 Jahre schon gearbeitet hat und nie welche bezahlen musste oder mal 2.000 Euro bezahlen musste oder so. Und bei mir war das auch so, wir haben damals eine Immobilie vermietet und ich bin dann im Gewinn immer höher geworden und hatte dann auch auf einmal keine Abschreibung mehr. Also bei mir war das im Prinzip genau so, nur ein bisschen andere Zahlen. Und ich hatte bis dato einfach gar keine Einkommensteuer bezahlt. Und wie gesagt, dann kamen auf einmal Mieteinnahmen und ich habe besser verdient. Ich hatte weniger Abschreibungen. Ja, und wenn ihr jetzt diese 48.000 Euro verdient habt, 2020, so, dann ist es ja oft so, dass ihr erst am Ende des Jahres 2021 eure Steuer abgegeben habt. Und vielleicht war euer 2021 ja sogar genauso gut. So. Und dann passiert das oft, dass ihr, wenn ihr dann im späten Folgejahr abgebt, also spät im Folgejahr abgebt, das wäre ja dann 21, ihr erst im ersten, zweiten Quartal 22 Post bekommt vom Finanzamt. Und jetzt haltet euch fest, dann steht da drin, herzlichen Glückwunsch, du hast 2020 48.000 Euro Gewinn gemacht. Zahle jetzt bitte 9.988 Euro Einkommensteuer, was ja schon mal eine Hausnummer ist, logischerweise. Aber gut, das muss man natürlich wissen, dass, wenn man gut verdient, auch irgendwann Einkommensteuer zahlen muss. Jetzt kommt aber die Krux. Die werden dann sagen, Und das Gleiche zahlst du bitte auch schon mal für 21. Das heißt, wir sind dann schon bei knapp 20.000 Euro, die ihr auf einen Pinner bezahlen müsst. Und wenn ihr großes Pech habt und schon im Jahr 22 seid, wollen die dann auch schon Quartalsvorauszahlungen haben, die ja auch nicht unerheblich sind. Weil wenn ihr jetzt überlegt, dass ihr dann pro Quartal auch 2.500 Euro zahlen müsst, dann kann das nämlich passieren, dass je nach Summe eurer Steuer und ihr denkt sich so, naja, ich habe ja 10.000 Euro Einkommensteuer zur Seite gelegt, ihr aber auf einmal 25.000 Euro bezahlen müsst. Und dann sage ich euch wirklich, macht die extrem dicke Backen. Mein Mann hat das gehabt, da waren die ein paar Jahre selbstständig und hatten auch noch nicht so mega viel Gewinne gemacht, die hatten keinen Steuerberater. Und dann haben die einen riesen Auftrag an Land gezogen. Der war so heftig, dass ich ja fast den ganzen Sommer da mitgearbeitet habe mit noch jemandem, um das fertigzustellen. Und das heißt, dieses ein Jahr hat gewinnmäßig natürlich richtig reingehauen. Und weil die jahrelang vorher so viel gearbeitet haben, wollten die natürlich dann auch einfach mal ein bisschen leben. Und dann sind wir davon in Urlaub gefahren und ja. Und dann kam irgendwann das böse Erwachen, das Finanzamt kam und natürlich hatten wir nur die Einkommensteuer für dieses Jahr zurückgelegt und die wollten das direkt mal zwei. Es ging dann nachher so, dass wir den nachweisen konnten, dass das Folgejahr ja eben nicht so gut ausgegangen ist. Seitdem ist die Firma auch beim Steuerberater in sicheren Händen, dass wir immer schon vorher wissen, okay, was passiert denn, was kommt denn, wie viele Jahre müssen wir zurücklegen. Aber es ist ganz, ganz bitter. Und ich kann euch sagen, ich habe da wirklich über die Jahre einige schlaflose Nächte verbracht, weil ich nicht wusste, was kommt beim Finanzamt, wie viel wollen die beim Finanzamt. Und auch ich habe dieses Einkommensteuerjahr Gott sei Dank irgendwie überstanden. Weil man ist ja einmal dann in dieser Vorauszahlung drin und dann geht es ja auch. Aber jeder denkt sich halt, naja, was ist das Problem? Einkommensteuer musst du halt bezahlen. Ja, klar, aber die kommt halt manchmal so verspätet und dann weiß man dann erst schwarz auf weiß, was es ist. Es ist ja normalerweise auch immer je nach Region ein Anteil Gewerbesteuer, der wird ja abgerechnet. Aber das will ich jetzt hier mal gar nicht im Detail erzählen, aber das sind einfach Summen, je nach Gewinn, die muss man echt auf dem Schirm haben. Und deswegen meine Empfehlung, legt alles, gerade wenn ihr ein Nebengewerbe habt, wo ihr für die Selbstständigkeit spart, geht mit Reserven in die Selbstständigkeit, mit ordentlich Reserven. Nicht nur mit 1.000 Euro, sondern legt euch was auf die Seite. Und immer wenn ihr was übrig habt, dann legt das aufs Konto, weil das wird so, so bitter sonst. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr irgendwann da steht und denkt, oh mein Gott, wenn die Rechnung kommt, kann ich es nicht bezahlen. So, ja, das war nämlich jetzt mein nächster Punkt. Der größte Reinfall, diese doppelte Einkommensteuer, die man dann teilweise bezahlen muss. Und das ist dann schon ziemlich bitter. So, genau, mein nächster Tipp wäre, sich mit Gleichgesinnten mehr austauschen. Vielleicht auch mal lästern, hilft ein bisschen, um Frust abzubauen. Ich bin kein Mensch, der viel lästert und auch nicht gerne lästert. Aber natürlich ist es manchmal so, dass man denkt so, meine beste Freundin und ich gegen den Rest der Welt. Und es ist auch okay, wenn man manchmal denkt so, hör mal, die ganze Instagram-Welt, die sind doch alle verrückt geworden. Dann tut das gut und dann darf man sich auch mal mit einer netten Kollegin austauschen. Dann darf man natürlich auch mal ein bisschen tratschen und ein bisschen lachen. Weil ich glaube, wir alle haben so viel Instagram- und Social-Media-Frust. Man muss sich da einfach schon mal gegenseitig helfen. Es gibt genug Ernst im Leben. Ne? Das soll kein Auffordern sein, jetzt hier über eure Kollegen herzuziehen. Ich habe ja immer schon gesagt, seid netter mit euren Kollegen und toleranter und so. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich auch mal ein bisschen schimpfen dürfen. Dann sieht man nämlich, dass man nicht alleine ist mit seinem ganzen Leid. So, ja, Punkt 18, sich schützen, wenn Social-Media-Einflüsse zu viel werden. Auch den Tipp habe ich euch schon gegeben. Wenn ihr merkt, dass euch diese Social-Media-Blase erdrückt, dann blendet sie aus. Dann macht eine Social-Media-Pause oder schaltet die Accounts, die euch auf den Sack gehen, einfach mal stumm. Ist nicht schlimm, darf man machen, ist gar kein Problem. Ja, nächster Tipp wäre, sich nicht zu sehr auf Social Media zu stützen und eine gute Aufstellung außerhalb zu haben. Aber auch das ist immer schwieriger geworden. Und ich glaube, es ist auch nicht mehr so, dass man sagen kann, man kriegt keine Kunden über Social Media. Das Problem ist, die Kunden, die man hat, die bei einem wirklich auch potenzielle Wiederkunden sind, da muss man ja echt gucken, dass man die irgendwie erreicht. Und da sind wir dann auch tatsächlich schon wieder beim Social Media. Also man kann natürlich probieren, sich über eine gute Webseite, eine gute gute Auffindung im Netz, über vielleicht noch eine kleine Google AdSense-Werbung aufzustellen. Man kann gut Flyer verteilen, man muss präsent sein. Ne? Also ich sag mal, man kann so viele Sachen machen. Autobeschriftungen, wie gesagt, Flyer verteilen, Werbung machen in verschiedenen, sofern man es darf, in verschiedenen Gruppen. Man kann WhatsApp-Gruppen machen für seine Kunden, wo man Neuigkeiten und Aktionen teilt. Sowas kann man natürlich alles machen. So. Und dann ist man von dem Social Media ein bisschen gelöster. Und dann kann man auch wirklich mal eine Liste machen und gucken, welcher Kunde kommt denn über was. Schreibt euch das mal auf. Dann fangt ihr irgendwann einfach mal an und fragt jeden Kunden, wie bist du denn auf mich aufmerksam geworden? Meistens schreiben sie es ja dazu. Und dann macht ihr mal eine Statistik. Und das würde mich mal interessieren, wie viele eurer Kunden tatsächlich über Social Media kommen. Ne? So. Ja, wenn du mal eine Auftragsflaute hast, habe ich auch schon gepredigt, mach TFP. Also nichts machen ist scheiße, dann mach halt TFP. TFP, ja, habe ich auch schon einen Teil drüber gemacht, ist Segen und Fluch, gar keine Frage, nimmt auch Kunden weg, absolut. Aber meistens sind ja die Kunden, die sowieso kein Geld bezahlt hätten für ein Fotoshooting und man darf dann wirklich nur sehen, dass man danach wieder Kunden hat, die mit den Fotos rausgehen. Ihr habt was Neues auf eurer Seite, ihr lernt wieder was dazu. Also bevor ihr nichts macht, macht lieber TFP. Ja, genau. Ganz, ganz wichtig, was wir alle immer mehr vergessen, da habe ich ja auch letztens berichtet, schau auf das Tier. Stell deinen Ehrgeiz und deine eigenen Ideen hinten an. Guck nur auf das Tier und den Menschen, weil es ist deine Aufgabe, dass sich beide vor deiner Kamera wohlfühlen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich habe ja auch schon ganz oft erzählt, wie oft mir das schon passiert ist, dass ich mich da vom rechten Weg habe abbringen lassen, weil der Druck zu hoch war, weil wichtige Kunden, weil ich mich nicht getraut habe und so. Und das ist wirklich das Allerwichtigste, dass man sich da nicht verblenden lässt. Und das Foto ist eurem Kunden nachher nichts wert, wenn ihr das mit negativen Gefühlen verbindet, weil ihr nicht auf das Tier wohl geachtet habt oder. Und das, wenn ihr das nicht sehen könnt oder nicht wisst, dann gebt die Aufgabe direkt am Anfang des Shootings an den Tierbesitzer ab und sagt, ich kenne dein Tier nicht, bitte sage mir, wenn dein Tier eine Pause braucht, wenn dein Tier ängstlich oder, weiß ich nicht, gestresst ist, du erkennst das sofort, sag mir bitte sofort Bescheid, sagst du Pause und fertig. Dann gebt ihr das ab, aber ihr habt natürlich trotzdem immer noch einen Blick da drauf, ne? Ja, und auch so ein Thema, schaut rechtzeitig nach Standbein, um sich abzusichern. Was mache ich im Fall der Fälle? Was mache ich, wenn mir morgen das und das wegbricht? Habe ich noch eine Alternative? Kann ich mir dazu schon mal was aufbauen? Gerade in der Anfangszeit, wo man vielleicht noch nicht so viele Buchungen hat, schaffe ich das irgendwie? Also ich glaube, das sind so meine wichtigsten Sachen, wo ich denke, diese Liste hätte ich gerne schon mal vor ein paar Jahren gesehen. Dass ich mir die selber geschrieben hätte und ich habe bestimmt noch ganz viele Punkte vergessen. Vielleicht schaffe ich es dann mit Claudia nochmal so darüber zu sprechen. Vielleicht verrät die mir mal ihre ganzen Sachen dazu. Aber ich glaube, so für einen Podcast jetzt schon von über einer Stunde ist es schon genug Input. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Falls euch noch Themen einfallen, also wenn mir jetzt ganz viele von euch nochmal so eine Liste schicken, super gerne. Was hättet ihr gerne von Anfang an gewusst? Schreibt mir die Sachen und dann mache ich noch einen zweiten Teil dazu mit euren Fotografie-Weisheiten. Bitte, bitte. Ich würde mich sehr freuen. So, ihr Lieben, jetzt schließe ich diesen Podcast. Ich hoffe, er hat euch ein bisschen was mitgegeben. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Nacht, Morgen, was auch immer ihr gerade habt. Und ich hoffe, wir hören uns auch in der nächsten Folge wieder, ihr Lieben. Bis dahin.